Gedanken des Friedens. Obwohl der Mensch sich nach Liebe, Geborgenheit und Glück sehnt, greift er doch immer wieder zu Gewalt, um Konflikte zu lösen. So erscheint die Geschichte der Menschheit als eine Geschichte der Gewalt des Menschen gegen den Menschen und darüber hinaus gegenüber der Natur sowie der Umwelt. Der amerikanische Bürgerrechtler, Friedensnobelpreisträger und Pfarrer Martin Luther King rief einmal seinen tausenden Zuhörern zu: Es gibt in dieser Welt keine Wahl zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit. Entweder Gewaltlosigkeit oder Nichtexistenz. Gewaltlosigkeit sei eine Macht, sagte er, und zwar der einzige richtige Gebrauch der Macht, der im gewaltlosen Widerstand zum Ausdruck kommt, dessen grundlegendes Gebot die Liebe ist. Zu Gedanken des Friedens in unserer heutigen Ausgabe der Episode Stunde der Psychologie begrüße ich wieder Sie ganz, ganz herzlich. Es ist wieder eine Sendung für die, die etwas tiefer gehen möchten und nicht nur an der Oberfläche schnorcheln wollen, sondern sich gerade zum Thema Bildung, zur Friedenserziehung, zur Gewaltlosigkeit etwas weiter mit sich auch selber beschäftigen wollen, was ihnen selber da schon geläufig ist und was sie verstärken möchten. Und es geht, ich zitierte soeben schon, auch um gewisse Denker des Friedens, wie den angesprochenen Martin Luther King. Es geht aber auch vielmehr darum, dass sie selber Denker des Friedens sind. Und es hilft nichts, wenn sich Menschen immer etwas wünschen, wie alles Gute und, ach ja, möge Friede werden, etc. Es geht darum, über den eigenen Seelenfrieden hinaus, den Frieden, die Liebe und, ja, all das Gute auf die anderen Menschen zu übertragen. Getreu einer goldenen Regel, liebe deinen Mitmenschen so wie dich selbst. Es geht also darum, dass wir in dieser Sendung den Frieden im Inneren sowie im Äußeren stärken wollen, durch unser Tun. Und in dem Glücksstrobel-System, der Glücksstrobel-Formel, geht es ganz viel um die Liebe, Frieden, den Dankbarkeitsaspekt. Und wir wollen heute einige Themen dazu einmal näher behandeln und es wird sicherlich wieder nicht so leichte Kost werden, aber ich freue mich, wenn Sie wieder dieser Sendung fast der gesamten Zeit auch beiwohnen und sich dann mit Selbstreflexion auch zu diesen Themen weiter beschäftigen und natürlich wieder vielleicht die ein oder anderen Gedanken persönlich auch mit mir austauschen. Sie wissen, unter strobel@radiohbw.de bin ich gerne für Sie da. Und lassen Sie uns dann in den Diskurs gehen. Ich freue mich immer über Menschen, die sich zu den Diskursen aufmachen und weiter sich mit diesen Themen beschäftigen. Obwohl der Friede unter den Menschen seit jeher als höchstes Gut erkannt ist, wird er aber immer wieder aufs Spiel gesetzt und gebrochen. Wir sehen es nicht nur hier im aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt, wir sehen es in vielen, vielen Brandherden auf unserem Erdball. Aber der Krieg ist doch die exzessivste Form des Terrorismus und Töten im Krieg sei um nichts besser als gewöhnlicher Mord, sagte Albert Einstein. Deshalb darf auch nichts unversucht bleiben, Krieg zu verhindern. Wissen Sie, meine Damen und Herren, in vielen Gesprächen und Erfahrungen mit Menschen, die ich jetzt allerseits treffe, habe ich immer so das Gefühl, dass wie eine Art Dunstglocke über uns allen liegt, die manche tatsächlich sprachlos macht. Sprachlos zum einen, weil sie wirklich mit dieser Situation überfordert sind. Sprachlos aber auch zum anderen, weil sich ganz viele Menschen überhaupt gar nicht über dieses Thema Gedanken machen. Und einfach nur oberflächlich darüber hinwegsehen und sagen, das betrifft uns alle nicht. Wir wollen auch keine Panik schüren. Wir wollen aber auch keine rosarote Brille aufsetzen. Wir wollen uns versuchen, realistisch mit dieser Thematik mal auseinanderzusetzen und zu sagen, was können wir für uns und unsere Mitwelt ja tun, damit friedliches und friedvolleres Miteinander, liebevolleres Miteinander auch gelingt. Und ich danke an dieser Stelle auch sehr meinem verehrten, ja fast schon väterlichen Freund, Professor Dr. Kegler, der vor einigen Jahren leider nun verstarb und mit dem ich aber damals hier in Aschersleben den Albert Schweitzer Freundeskreis gründete und mit ihm ganz, ganz viele gute Gedanken zu solchen Themen auch diskutierte, verfasste und gerade natürlich Albert Schweitzer als so großen humanistischen Denker wir ganz viel Zeit widmeten und versuchten auch dort ganz vielen Menschen dieses wirkliche Gedankengut näher zu bringen. Deshalb werden einige Gedanken, die wir damals schon, das heißt also vor gut 20 Jahren zu dieser Thematik verfassten, auch Einfluss und Einzug in diese Sendung hier finden. In der Charta der Vereinten Nationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen wurde, wir hören alle viel in den Medien immer von dieser Charta, da heißt es, wie gesagt, unter anderem, wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, setzen uns folgende Ziele: den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen. Doch alle diese gut gemeinten Maßnahmen konnten die zahllosen Kriege nicht verhindern, die trotz jenes UNO-Beschlusses aus dem Jahre 1946 geführt worden sind. Wenn die Menschheit aber fortbestehen will, müssen Krieg und Gewalt geachtet und überwunden werden. Wie die Geschichte lehrt, geschieht dies nicht in erster Linie und nie allein durch Maßnahmen und Beschlüsse, so richtig und gut gemeint sie auch sind. Nur in dem Maße, als durch den Geist eine Gesinnung des Friedens in den Völkern, bei jedem Einzelnen, ja auch von ihnen, aufkommt, können die für die Erhaltung des Friedens geschaffenen Institutionen leisten, was von ihnen verlangt wird. Dies stellte der soeben angesprochene Friedensnobelpreisträger und große Humanist Albert Schweitzer in seinem damaligen Osloer Appell gegen die Atomrüstung dar. Bildung und Erziehung. Im Blick auf den Frieden trägt jeder Mensch persönliche Verantwortung. Es ist auch heutzutage so häufig anzutreffen, ja, inwieweit finden wir die Balance, den Spagat zwischen der Pflege des eigenen Seelenfriedens hin auch, dass, wie zum Beispiel ich, sehr interessiert bin an der gesunden Gesellschaftsentwicklung. Wir müssen also beide Wege, beide Aspekte ganz, ganz fest im Fokus haben, damit wir nicht nur für uns selber diesen inneren Frieden, das Lebensglück schaffen, sondern dass wir auch im Umfeld leben, welches durch ja den Frieden, durch die Liebe, durch das harmonische Miteinander vollzogen wird. Und dies gelingt nur, wenn wir die eigene Schöpferkraft dazu verwenden. Und dazu sollen uns auch gewisse, ja, ich nenne sie wieder auch hier, das steht in der Stunde der Psychologie eine große Bedeutung dar, diese Übungen gegen Trübungen oder gewisse Strategien für Harmonien. Und nun daher ein paar Sätze zur Bildung und Erziehung. Die Bildung, die Erziehung dürfen also kein opportunistischer Abklatsch des jeweiligen Zeitgeistes oder des Zustandes unserer Gesellschaft sein. Ihr Inhalt beruht weitgehend auf der Vermittlung von Idealen. Denn Aufgabe einer humanistischen Bildung und Erziehung ist es, das Verantwortungsbewusstsein auch zu wecken und das zu vertiefen. Wirkliche Bildung ist viel mehr als nur das Fachwissen. Es gibt so viele Sendungen, nicht nur hier die Stunde der Psychologie, die sich jetzt ein bisschen einreiht und aber nicht das als Hauptziel besitzt, sondern es gibt so viel Wissen und so viel Informationen, die sie sich alle reinziehen können, aber es geht darum, dass wir wesentliche Aspekte aus all dem Erlernten auch natürlich tatsächlich umsetzen. Und diese Bildung ist also Grundlage jeglicher wahren Kultur und damit eine der wichtigsten Voraussetzungen für die menschliche Existenz. Denn allein durch die Aneignung von Wissen wird der Mensch noch kein zivilisiertes Wesen. Denn manchmal frage ich mich, macht denn das alles Sinn? Es wurde so viel gesagt, und wenn wir in die Zeitgeschichte hineinblicken und uns die gesamte Historie sehen, vom Erdzeitalter des Menschen, dann werden wir immer wieder feststellen und sagen, meine Güte, was der Mensch dem anderen Menschen und seiner Mitwelt antut, macht es denn da überhaupt noch Sinn, an Vernunft und an gute Gesinnung zu appellieren? Und ich sage ja, wir dürfen nicht müde werden, immer wieder neu uns diese Themen aufzurufen und entsprechend an dieser guten Gesinnung zu arbeiten. Und die gute Gesinnung im Sinne, im schweizerischen Sinne, besagt, das Leben zu erhalten, es zu fördern, es auf seinen höchsten Wert zu bringen. Wissen allein kann sowohl zu Humanismus, aber auch natürlich zur Barbarei befähigen. Bildung dagegen führt über das ethische Denken zu ethischem Handeln. Sie bedeutete in der Antike, zum Beispiel bei Philosophen wie Sokrates, die Hinwendung des Menschen zum Denken. Und dieser aufklärerischen Auffassung neigt man heute auch wieder zu und wendet sich von der bisherigen Selbstbezogenheit zunehmend ab. Bildung bedeutet, also kurz gesagt, vielseitige Entwicklung von Fähigkeiten, insbesondere der Fähigkeit zum eigenen Denken auf der Grundlage eines soliden Wissens. Im schweizerischen Sinne bedeutet das also die höchstmögliche Förderung von menschlichem Leben, der Förderung des Lebens, was vor allem Frieden voraussetzt und den Krieg, gewalttätige Handlungen grundsätzlich ausschließt. In diesem Sinne meinte auch Thomas Mann dazu, ich verstehe unter Bildung, dass Krieg nicht mehr erlaubt ist. Und sowas wird heute noch in den aktuellen Talkshows etc. besprochen, dass der Krieg verboten ist. Das muss immer wieder noch betont werden. Da fragen wir uns doch, müssen wir das tatsächlich im 21. Jahrhundert betonen? Aber ja, es ist so. Und wir sehen ja, was auf der Welt los ist. Auch deshalb sind halb- oder ungebildete Machthaber so gemeingefährlich. Bildung im schweizerischen Sinne verlangt vor allem und überhaupt auch Muße, die heute kaum noch jemand aufbringt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang aber daran, dass das Wort Schule ursprünglich Muße bedeutet, um sich der geistigen Kultur widmen zu können. Schule verträgt sich also im Grunde weder mit Hektik noch Hast, nicht mit Lärm oder Streit und schon gar nicht mit der Ausübung von Gewalt. Die Bildung und Erziehung sollen die Mündigkeit eines jeden jungen Menschen befördern. Sie sollen uns befähigen, den eigenen Verstand auch zu gebrauchen und ebenso eigenverantwortlich wie verantwortungsbewusst zu handeln. Dabei darf die Schule natürlich keine gesellschaftliche Reparaturwerkstatt sein, in der alles korrigiert werden soll, was Elternhaus, Politik, Medien und Wirtschaft zuweilen anrichten. Durch Bildung und Erziehung soll die Schule dem vorbeugen, dass die später Erwachsenen dieselben Fehler begehen wie die heute Erwachsenen. Dazu wäre es nötig, dass die heute Erwachsenen weniger selbstgerecht und mehr selbstkritisch auftreten, aber auch mehr Vorbild als Abschreckung sind. Bildung zählt also nun zu den unveräußerlichen Menschenrechten. Egal welcher sozialen Herkunft, Rasse, welchen Glaubens, welcher Geschlechter, welcher Weltanschauung und Nationalität. Und das ist die Grundlage einer humanistischen Bildung und Erziehung, nämlich die Vermittlung der sittlichen Werte, die auf der Einheit von Erkennen, Erleben und Handeln beruht. Und Wertevermittlung muss so früh wie möglich beginnen, wobei natürlich klar das Elternhaus eine sehr entscheidende Rolle spielt. Des Weiteren die Kindergärtnerinnen, die Lehrerinnen alleine sind überfordert. Ohne Wertevermittlung keine Moral und ohne Moral keine Tabus, aber ohne Tabus hohe Kriminalität, so stellte Michael Grant auch fest. Friedensgesinnung schließt eine Weltanschauung mit ethischer Welt- und Lebensbejahung ein. Alles, was der Mensch ist, bestimmt in eigener denkender Weltanschauung wahrhaftige Persönlichkeit zu werden. Rufen wir uns die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben noch einmal auf den Plan. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Damit ist das Recht auf Leben für jedes Leben, das eigene wie das des Mitmenschen und das jeden Tieres und jeder Pflanze beschrieben. Um dieses Recht zu gewähren, sollte man sich an die Regel halten, dass gut ist, Leben zu erhalten, zu fördern und das Böse das Gegenteil davon ist, nämlich Leben in seiner Entwicklung zu hemmen oder es gar zu zerstören. Diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse erleichtert es uns, eine grundsätzlich humanistische Haltung gegenüber Krieg und Gewalt einzunehmen. Es erhebt sich die Frage, was in unserer gegenwärtigen Gesellschaft einer Bildung und Erziehung zur Gewaltlosigkeit und zum Frieden entgegensteht und was der Verwirklichung dieses Ideals entgegenkommt. Zunächst sei betont, dass Gewalt nicht nur Schlagen und Töten ist. Gewalt ist auch Folter, Vergewaltigung. Zu ihr zählen auch weiter die Diskriminierung, Rufmord, Mobbing, Tierquälerei in Massentierhaltungen, in Zoos, im Zirkus, in Forschungslabors, Dürstenden Wasser und Hungernden die Nahrung zu verweigern, ist Gewalt. Gewalt zu dulden und ihr nicht zu widerstehen, ist auch Gewalt. Wie vielfältig die Formen von Aggressionen und Gewalt gegenüber Kindern sein können, verdeutlicht folgende Aufstellung von Günther Degner. Mobbing im Kinderzimmer, Vernachlässigung und Lieblosigkeit, körperliche Züchtigung und sexueller Missbrauch, Gewalt in Schule und Medien oder auch die strukturelle Gewalt wie die Armut, fehlende Ausbildung und Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Zwischen erlittener Gewalt und späterer eigener Gewalttätigkeit besteht ein enger Zusammenhang. Dieser Günther Degner wies nach, dass Kinder und Jugendliche, die häusliche Misshandlungen erlitten, später fast dreimal häufiger selbst Gewalttaten verübten als Kinder, die keine häusliche Gewalt erfuhren. Hervorzuheben ist, dass Gewaltausübung keinerlei angeborene, das heißt vererbte Eigenschaft des Menschen ist. Sie muss erlebt und erlernt werden. Gleiches gilt auch für die Erziehung des Friedens. Das Verhängnisvolle der Gewaltanwendung ist neben den zu beklagenden Opfern, die sie erfordert, der Umstand, dass sie ansteckend ist. Gewalt reizt Gleichgesinnte zur Nachahmung und ruft darüber hinaus Gegengewalt hervor. Gewalt zielt auf Unterwerfung, Gewaltlosigkeit aber auf Versöhnung. Nicht verschwiegen werden sollte, dass in deutschen Schulen verbale und tätliche Gewalt, Sachbeschädigungen, Missachtungen von Regeln tatsächlich zunahmen. Doch das Verlangen nach Aggression und Zerstörung erwachsen sehr oft aus Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit des Lebens oder der Lebensverhältnisse. Das kann bis zur sogenannten Nekrophilie, der Liebe zum Tod und zur Selbsttötung oder zur Tötung anderer führen. Katastrophen wie im Erfurter Gutenberg-Gymnasium boten hierfür grausame Beispiele. Wenn Hass auf alles Lebendige entsteht, ist es die Rache eines ungelebten Lebens. Zerstörerisch handelnde Kinder haben in ihrem Leben oft Lebensfeindlichkeit erfahren und nie eine Chance gehabt, einen menschlichen, menschenfreundlichen Charakter zu entwickeln. Aggressionshandlungen haben also meistens ganz bestimmte Ursachen, die es zu erkennen gilt, wenn man helfen will. Gewalt und zermürbende Disziplinlosigkeit hindern nicht nur selten Lehrer, sich mit den eigentlichen Bildungsaufgaben zu befassen. Nicht die Schule ist es, die rohe und gefühllose Menschen hervorbringt, die später das soziale Klima vergiften. Es ist die Gesellschaft selbst, die Erwachsenenwelt, die zunehmend verroht und aus der viele Kinder jener konkurrenzorientierten Verhaltensmuster entblähen, die sie dann im Klassenzimmer und auf der Straße ausprobieren. Wer soll also den Kindern mehr Anstand und mehr Verantwortungsgefühl in einer Gesellschaft vermitteln, als sich selbst dem Egoismus verschrieben hat und die Menschen hauptsächlich an ihrem Vermögen und ihren Konsummöglichkeiten misst? Wenn Kinder sich entschließen sollen zu lernen, dann muss ihnen die Gesellschaft dafür auch etwas bieten, nämlich eine lebenswerte und sinnerfüllte Zukunft. Dieses Prinzip der Gewaltlosigkeit ging einst aus dem Hinduismus hervor und Gandhi, der berühmte Mahatma Gandhi, bedeutet eigentlich auch so viel wie die Macht, die aus der Wahrheit kommt und in Liebe angewendet wird. Eines dieser wichtigsten Gebote fordert dazu auf, nicht zu töten und niemandem zu schaden. Aus der hinduistischen Ethik stammt auch der von Mahatma Gandhi vorgelebte gewaltlose Widerstand, in dessen Mittelpunkt das Gebot der Liebe steht. Eine weitere wichtige Quelle der Gewaltlosigkeit und des gewaltlosen Widerstandes sind die Seligpreisungen in der Bergpredigt Jesu, in denen es unter anderem heißt, selig sind die Sanftmütigen, Barmherzigen, Friedfertigen. Gewaltfreiheit bedeutet in erster Linie, einen Mitmenschen weder körperlich noch in seiner Menschenwürde zu verletzen. Gewaltfreiheit gilt jedoch im schweizerischen Sinne nicht nur gegenüber den Menschen, sondern eben auch der gesamten Mitwelt, heißt den Tieren, der Pflanzen, der Luft, des Wassers. Gewaltfreiheit verpflichtet darüber hinaus auch zur Bekämpfung von Armut, Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Raubbau, Vergiftung und sinnlosen Vernichten. Der Geist der Gewaltlosigkeit wird begleitet vom Geist der Toleranz, die zu den wichtigsten Erziehungszielen überhaupt zählt und eine so wichtige ethische Tugend ist. Toleranz setzt nach Friedrich Schorlemmer voraus, dass man sich verstehen will. Wer sich nicht verständigen will, äußert damit die Nichtachtung oder gar Verachtung, was dem Gebot der Ehrfurcht vor dem Leben widerspricht. Nämlich diese Verachtung kann leicht in Hass umschlagen. Gedemütigte, ausgegrenzte, verachtete, verfolgte oder unterdrückte Menschen oder Minderheiten können so zu, ja, fast schon auch immer terroristischen Verzweiflungstaten getrieben werden, wie es nicht nur der Nahe Osten, sondern generell auch unsere aktuelle Situation, in der wir uns ja auch befinden, zeigt. Lässt der Verfolger oder Unterdrücker selbst Toleranz vermissen, berechtigt das keineswegs zur eigener Intoleranz. Denn der einzige Ausweg besteht dann in der Non-Cooperation, also in der Nicht-Zusammenarbeit im Sinne Gandhis. Tolerant sein heißt, die anderen Menschen so leben zu lassen, wie sie es möchten. Es heißt aber nicht, ihnen immer Recht zu geben. Denn Toleranz, meine Damen und Herren, endet da, wo die Ehrfurcht vor dem Leben verletzt oder mit Füßen getreten wird. Lüge, Hass, Gewalt, Mord und Krieg können niemals toleriert werden. Erziehung und Gewaltlosigkeit setzt gewaltlose Erziehung voraus. Dies schreibt das bürgerliche Gesetzbuch auch ausdrücklich vor, Paragraph 1631. Günter Degner weist darauf hin, dass die Erziehung ein Wort mit 5 Buchstaben ist. Ich finde das so herrlich und das müsste ich preisgeben. Es lautet Liebe, L-I-E-B-E. Wer Prügel sät, wird Gewalt ernten. Noch im Jahre 1997 wurden entsprechende Untersuchungen in allen Bundesländern dazu durchgeführt und es kam heraus, dass über 10% aller Schülerinnen körperlich misshandelt und fast 16% geschlagen wurden. Darüber hinaus erleben aber auch viel zu viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene entwürdigende Beziehungen. Unter den Eltern, in Partnerschaften, in Freundschaften, Verwandtschaftsverhältnissen, aber auch Gewalt im Fernsehen, Videos, Computerspielen, ja, Medien allerseits, Fußballplätze, die verbale Gewalt auch in unseren Parlamenten. Und es ist so, dass auch ganz, ganz viel Hasspredigt momentan auch immer noch unterwegs ist, auch in den Bemühungen um die Beilegung des aktuellen Russland-Ukraine-Konfliktes und aller damit beteiligten Länder. Es ist mir viel zu viel, ja, Hasssprache noch mit dabei unterwegs. Und wer Frieden will, muss auch friedvoll immer weiter handeln. Denn die Erziehung auch mit Gewalt, gibt es natürlich auch das Modell der anti-autoritären Erziehung. Dazu mal ein Gedanke. Es ist im Prinzip, gleicht sie dem Handeln eines Gärtners, der seinen Obstbaum ohne Pflege und Erziehung wachsen lässt. Diese Pflanze wuchert aus und trägt nur ganz kleine Früchte. Dabei entsteht keineswegs ein stattlicher Baum, sondern nur wildes Gestrüpp. Denn anti-autoritäre Erziehung kann zur Maßlosigkeit der Kinder beitragen, die Eltern zu ihren Dienern, oft genug sogar zu Opfern ihrer Kinder werden lässt. Wenn ein Achtjähriger mit einem Computer, mit einem Smartphone etc. umgehen kann, muss er aber auch in der Lage sein, zum Beispiel eine Spülmaschine zu bedienen. Und seine Eltern sollten auch darauf bestehen, dass er dies tut. Richtig ist eine liebevolle Erziehung, in der auch über Probleme gesprochen wird, überzeugend argumentiert wird, was Strenge und Konsequenz natürlich nicht ausschließt, sondern ausdrücklich mit einbezieht. Aber auch Bestrafung kann unumgänglich werden, aber natürlicher, nicht durch körperliche Züchtigung natürlich. Nur dadurch, dass Kinder wieder Sozialrituale erlernen, guten Tag sagen, guten Appetit wünschen, Hilfe leisten, verzichten lernen, Achtung vor den Mitmenschen gewinnen, namentlich gegenüber den Menschen auftreten, das, all das kann zu humanem Verhalten nur beitragen. Wir redeten darüber schon, dass eine wichtige Voraussetzung für die Erziehung zu Gewaltlosigkeit und Friedfertigkeit die Anleitung ist zu eigenem Denken. Viele Menschen verhalten sich doch aber nicht anders als Papageien. Sie reden nur nach, was ihnen ihre Tagespresse oder irgendein Fernsehkommentar suggeriert. Sie filtern deren Aussagen nicht durch ihren eigenen Verstand. Sie fragen nicht nach und zweifeln an nichts. Es hat doch in der Zeitung gestanden oder das wurde doch dort und dort gesagt. Als wären diese Medien immer eine Quelle der Wahrheit. Ganz im Gegenteil. Das Stichwort Fake News grassiert auch sehr, sehr viel und lohnt sich weiter, auch damit zu beschäftigen und weiterhin zu prüfen und nicht all dem zu folgen und gerade in Panikattacken zu verfallen. Beruhen nicht Gewaltbereitschaft, Kriegsbegeisterung und sogar Kriegsbeteiligung auf dieser erschreckenden Gedankenlosigkeit, die oft genug verbunden ist mit moralischer Verworfenheit, nämlich auch mit Propaganda und mit diesen zensierten Medien. Und bei all diesen Medien fehlt es dann an der Ehrfurcht vor dem Leben. Denn eigenes Denken setzt immer voraus, dass der Mensch ein Freier ist und die Freiheit so ein wichtiges, hohes Gut ist, was erhalten bleiben muss. Traut also keinem Schlagwort, bemerkte einmal der Albert Schweitzer. Denn es ist kurzlebiges, dummes Zeug. Ebenso darf der Mensch nicht in geistiger Abhängigkeit stehen, wovon eben auch unsere demokratische Gesellschaft nicht frei ist. Denn mit der eigenen Meinung gibt der Mensch das eigene sittliche Urteil auf, sagte Schweitzer. Man denke nur an Fraktionszwänge, die selbst bei einer demokratisch nennenden Partei im Parlamenten üblich ist. Wenn Kriegsgegner zum Beispiel überrumpelt werden und dazu gezwungen werden, für einen Krieg zu stimmen oder für Waffenlieferungen oder etc. Wer also auf das eigene sittliche Denken verzichtet, erklärt sich geistig für bankrott. Wenn mehr Nachdenklichkeit bestünde, würden auch mehr Friedfertigkeit und Liebe in der Welt sein und dementsprechend auch viel weniger Hass. Der katholische Theologe Eugen Drewermann meinte einmal 2002 in einem Zusammenhang, Gott hat unser Gehirn bestimmt nachzudenken. Was er sicher nicht gewollt hat, ist, dass wir das Denken dazu verwenden, tierischer und viehischer als jedes Tier, grausamer als jede Bestie zu werden. Durch diese Geringschätzung des Denkens verliert der Mensch zudem den Sinn für Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Doch der Anfang alles wertvollen geistigen Lebens ist der unerschrockene Glaube an die Wahrheit und das offene Bekenntnis zu ihr. Ethische Bildung und Erziehung sollte auch auf die Dankbarkeit achten. Schweizer wies darauf hin, dass der Mensch oft nur aus Gedankenlosigkeit oder Bequemlichkeit Dankbarkeit versäumen lässt. Dabei ist so wichtig, Dankbarkeit zu zeigen, bevor sie der andere fordert. Wir müssen uns alle anhalten, unmittelbar zu sein und die unausgesprochene Dankbarkeit zur ausgesprochenen werden zu lassen, sagte er. Dann gibt es in der Welt mehr Sonne und mehr Kraft zum Guten. Dankbarkeit macht das Wesen eines guten Menschen aus. Sie ist ein Zeichen der Achtung, des Anstandes und der Friedfertigkeit. Und die Dankbaren geben den anderen, den Menschen, die Kraft zum Guten. Mit steigendem Wohlstand gewinnt auch Bescheidenheit an Bedeutung. Es sollte keine asketische, aber eine Kultur werden, die Werte woanders sucht als im Konsum. So forderte es auch Friedrich Schorlemmer. Der Mensch sei im Grunde ein Nimmersatt. So zählt zu den wichtigsten Erziehungszielen im Blick auf die Friedfertigkeit nach innen wie nach außen auch das Erlernen des Verzichts und der Selbstbeschränkung. Im Sinne Erich Fromms hieße das Ausgewogenheit von Haben und Sein. Und Mahatma Gandhi bemerkte hierzu, Zivilisation besteht in ihrem eigentlichen Wesen nicht in der Vervielfältigung, sondern in der bewussten und freiwilligen Verringerung der Bedürfnisse. Wir kommen zum Schluss. Und ich möchte noch einmal zu den erwähnten Idealen auch zurückkommen und auch natürlich nochmal die Liebe zur Wahrheit ansprechen. Und zwar, die Wahrheit wohnt in jedem menschlichen Herzen. Dies sagte ebenfalls Mahatma Gandhi. Und er wies auch an einer anderen Stelle mal darauf hin, dass wir nur dann zu einer wirklichen geistigen Nation werden, wenn wir mehr Wahrheit als Gold vorweisen können. Größere Furchtlosigkeit als Macht und Reichtum. Größere Nächstenliebe als Eigenliebe. Albert Schweitzer betrachtete die Wahrheit als die Grundlage jeglichen geistigen Lebens. Nur eine Zeit, die den Mut der Wahrhaftigkeit aufbringt, kann Wahrheit besitzen, die als geistige Kraft wirkt. Und Frieden und Krieg, Zivilcourage und diese Friedenserziehung verfolgt das Ziel, den Pazifismus als humanistische Grundhaltung herauszubilden. Und dieses obere Ziel auch der Friedfertigkeit, des Friedensschaffens in sich selbst und in anderen, sollte damit unser höchstes Gut auch sein. Von daher lassen Sie einfach diese Gedanken einmal auf sich wirken und verstehen Sie es als kleinen Beitrag, als kleinen Baustein eben auf der Entwicklung der eigenen gesunden Persönlichkeits- und natürlich aber darüber hinaus auch der gesunden Gesellschaftsentwicklung. Mögen Sie Ihr Leben bestmöglich genießen, ohne dabei aber den Blick und das Bewusstsein für Ihre Mitwelt zu verlieren. Denn nur dann ist auch wahrer Lebensgenuss möglich. Ethik des Herzens sei mit Ihnen. Und nochmal kurz zu Albert Schweitzer, der auch feststellte, wir stehen vor der Aufgabe, unsere Zeit zu verändern, unsere Kultur wieder zu gewinnen, nämlich den Geist der Zeit umzugestalten, neuen Zeitgeist zu schaffen. Ganz in diesem Sinne rief auch Martin Luther King zu einer weltweiten Kameradschaft auf, die den Sinn für gute Nachbarschaft über den eigenen Stamm, die Rasse, die Klasse und die Nation ausdehnt bis zu einer allumfassenden, bedingungslosen Liebe zu allen Menschen. Das war keine Utopie. Das war und ist eine unabdingbare Notwendigkeit. Wir stehen vor der ungestümen Dringlichkeit des Jetzt. Wir haben heute noch die Wahl, gewaltlose Koexistenz oder gewaltsame Vernichtung aller. Dies kann die letzte Chance der Menschheit sein, zwischen dem Chaos und der Gemeinschaft zu wählen. Der Beginn dieses grundlegenden Wandels in der menschlichen Gesellschaft liegt hauptsächlich im Bereich des Geistigen. Liegt bei Ihnen, werte Zuhörenden. Denn nur das Denken, das die Gesinnung der Ehrfurcht vor dem Leben hervorbringt, ist fähig, den ewigen Frieden herbeizuführen. Und dann wünsche ich mir zu sagen, mögen Bildung und Erziehung nicht nur der Jugend, sondern eben ganz speziell auch die Bildung der Erwachsenen beitragen, dass die Saat jener Denker des Friedens aufgeht und spätere Generationen Krieg und Gewalt tatsächlich doch nur noch aus der Geschichte kennen. Mögen Sie also Denker des Friedens sein. Herzlich danke ich für die Aufmerksamkeit. Herzlich danke ich allen Menschen, die in dieser schweren Zeit mit Kraft weiter ihren guten Weg gehen, die humanistisch handeln, die ganz viel Gutes in den vergangenen Wochen, in den Monaten leisteten. Und von daher herzlichen Dank. Viel Kraft wünscht Ihnen Ihr Stefan Strobel.